Ja, in der Predigt am Donnerstag habe ich bereits angekündigt, dass ich heute über die Wiederkunft Jesu reden werde. Und wir finden diesen Abschnitt ja schon direkt in dem Bericht der Auffahrt in Apostelgeschichte Kapitel 1. Und das schauen wir uns gerade jetzt nochmal miteinander an. Da steht, und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Heute geht es mir also um die Ankündigung, die die beiden Männer gemacht haben, nämlich dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel genommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also Jesus wird einmal wiederkommen. Die ersten Christen übrigens hatten mit einer sehr baldigen Wiederkunft damit gerechnet. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Christen der ersten Gemeinde Häuser und Grundstücke verkauften und das Geld der Gemeinde zur Verfügung stellten, damit die Ärmeren und die sozial Schwachen mit unterstützt wurden. Und es war nicht nur eine Tat der Mildtätigkeit und der Solidarität, sondern die Christen haben gesagt, wir brauchen unsere Häuser und unsere Grundstücke nicht mehr. Jesus kommt bald wieder. Also es war eine Naherwartung dort bei den ersten Christen. Und bei Paulus lesen wir, als er die Briefe an die Thessalonicher schreibt, eine Gemeinde in Griechenland, die er 20 Jahre später gegründet hat. Er muss sie in seinen Briefen beruhigen, denn die dachten, dass Jesus schon wiedergekommen ist und dass er sie nicht mitgenommen hatte. Also die Naherwartung der damaligen Christen war sehr groß. Aber eigentlich ist es komisch, dass die Thessalonicher so etwas gedacht haben, denn die Bibel sagt eindeutig, dass wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Wir lesen das in Matthäus 24. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und deshalb gibt es auch zur Wiederkunft Jesu oder zu dem zweiten Kommen Jesu, wie manche sagen, gibt es auch so viel Spekulationen, weil wir es nicht wissen, wann er wiederkommt. Aber Jesus gibt seinen Jüngern eine ganz lange Liste an Ereignissen, die passieren werden, bevor Jesus wiederkommt. Und diese Liste, die wir in Matthäus 24 finden, die möchte ich heute Morgen mit euch mal genauer anschauen. Wir lesen dazu die ersten 5 Verse. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß, und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Jesus sagt hier ganz klar, lasst euch nicht täuschen. Da werden einige kommen und die werden sagen, ich bin der, auf den ihr wartet. Ich bin euer Erretter. Ich bin euer Erlöser. Und sie werden Verwirrung stiften unter den Menschen. Im Buch der Offenbarung ist dieser Abschnitt der Weltgeschichte nochmal genauer beschrieben. Dort bekommt dieser starke Gegenspieler Gottes auch einen konkreten Namen. Er wird dort der Antichrist genannt. Also der, der gegen Christus auftritt. Ähnlich wie Christus, aber doch ganz anders. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erstaunt, wie manche Politiker sich als Retter inszenieren. Und damit meine ich jetzt nicht alleine jetzt in der Corona-Krise, sondern manche Politiker treten in ihren Amtsantritt an und man hat das Gefühl, dass die Menschen denken, da kommt ein Retter, da kommt ein Erlöser. Bei vielen Führern, politisch gesehen, ist es so, dass ihnen quasi messianische Züge gegeben werden und dass sie verherrlicht werden, dass für sie protestiert wird und die Leute ihnen fast blind nachfolgen. Und ich habe ja gesagt, also ich meine jetzt auch damit gar kein Bestimmen, sondern wir schauen in die Weltgeschichte und wir schauen in die Geschichte jetzt und sehen das in verschiedenen Ländern. Im Buch der Offenbarung lesen wir darüber, dass kurz bevor Jesus wiederkommt, eben dieser Antichrist auftreten wird. Und das Gefährliche daran ist, er wird als Mann Gottes auftreten. Er wird Wunder tun. Man wird denken, dass dieser Mann, dieser Mensch zu Gott gehört. Aber dann wird er in dem, was er tut, wird er die Menschen von Gott wegziehen, weglocken. Er wird sie verführen. Er wird sich selbst immer mehr in den Mittelpunkt stellen. Er wird seine Wunder in den Mittelpunkt stellen. Und ganz am Schluss wird er sich so in den Mittelpunkt stellen, dass man nur noch ihn anbeten darf und er selbst wird sich als Gott bezeichnen. Wir lesen das sehr ausführlich in der Offenbarung, Kapitel 13. Aber Jesus sagt, lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht durch Worte täuschen, sondern er sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und dann geht Jesus weiter in den Ereignissen, die geschehen, bevor er wiederkommt. Dort heißt es, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. Wahrscheinlich gibt es Kriege schon, solange es Menschen gibt. Das ist nichts Neues und das ist auch kein besonderes Anzeichen dafür, dass Jesus bald wiederkommt. Aber im Zusammenhang mit dem nächsten Punkt wird noch mal eines deutlich. Jesus sagt dann, in vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang. So wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Für mich ist der Teil mit den Wehen wesentlich an dieser Aussage. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, die hat es schon immer gegeben. Wenn wir in die Geschichtsbücher gucken, dann gab es nicht nur eine verheerende Hungersnot. Schon in der Antike haben die Leute Hunger gelitten. Und wenn ich erinnern darf an das Jahr 1985, als diese schreckliche Hungersnot in Äthiopien herrschte, bei der 1,2 Millionen Menschen ums Leben kamen, dann ist so etwas in unserer heutigen Zeit fast unvorstellbar. Und wenn wir zurückdenken an die letzten 20 Jahre, eigentlich müsste ich sagen die letzten 17, 16 Jahre, an die Erdbeben und Tsunamis, die wir erlebt haben, dann sehen wir, ja, es passieren Dinge, von denen Jesus spricht. Aber Kriege, Hungersnöte und Erdbeben, das ist eben nichts Neues. Aber wenn Jesus sie mit den Wehen vergleicht, dann wird eins deutlich. Wehen und, ich weiß es jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber ich war dabei, als unsere Kinder geboren wurden. Wehen nehmen zur Geburt hin an ihrer Intensität und in der Dauer der Abstände nimmt es zu. Also die Abstände werden kürzer, die Wehen werden intensiver. Und ich glaube, das wird ein Zeichen sein, dass Jesus wiederkommt, dass Kriege, dass Hungersnöte, das Erdbeben, dass sie in ihrer Auswirkung, in ihrer Häufigkeit und in ihrer Intensität zunehmen werden. Weiter geht Jesus, dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Schon in der Apostelgeschichte wurden die Christen gehasst und verfolgt. Der Apostel Jakobus war einer der Ersten, der dafür als einer der Jünger Jesu mit dem Leben bezahlt hat. Stephanus wurde gesteinigt. Die erste große reichsweite Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Domitian um 90 nach Christus veranlasste Johannes, die Offenbarung zu schreiben. Jesus diktierte Johannes die Offenbarung, weil er sah, wie die Christen verfolgt werden und leiden. Und in der Offenbarung wird deutlich, dass das kommt, aber auch, dass Jesus mit den Gläubigen sein wird und dass er sie durchträgt, dass es eine Hoffnung gibt und dass wir das Ende kennen und das Ende wird für uns gut ausgehen. Also Verfolgung wird es geben und auch wir, ihr Lieben, auch wir sollten uns darauf einstellen, dass eine Verfolgung kommt. Vielleicht jetzt im Kleinen, wo man manche Dinge, von denen wir eigentlich im Glauben überzeugt sind, nicht mehr sagen darf, aber sicherlich auch im Großen. Und dann wird sich zeigen, wie fest dein Glaube und mein Glaube ist. Ich habe mir das immer mal wieder, überlege ich mir das, wie wird es mir gehen, wenn Verfolgung eintritt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe und bete, dass Gott mir Kraft gibt, dass ich mich zu ihm bekenne, auch unter Not, auch unter Lebensgefahr. Aber es wird kommen, ihr Lieben, es wird kommen. Jesus kündigt es an. Dann heißt es in Vers 11, falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Und ich frage mich, wer sind diese falschen Propheten? Sind es die Theologen, die in den Gemeinden aufstehen und theologisch falsche Dinge erzählen und erklären? Die gab es auch schon im Neuen Testament. Nicht einmal muss Paulus sagen, halt, was die erzählen ist falsch, so ist es richtig. Oder sind es Propheten wie Nostradamus, der hat im 16. Jahrhundert gelebt und viele schreckliche Katastrophen angekündigt, die dann eintreten oder auch nicht eintreten? Oder sind es die Leute, die sich einlassen auf Verschwörungen, die sagen, ja, das, was wir sehen, das ist gar nicht das Wahre, sondern dahinter gibt es lauter Geheimbünde und geheime Vorgänge. Und ganz ehrlich, oftmals entbehrt auch dieses jeglicher Grundlage oder Fakten an Wahrheit. Ich weiß es nicht, welche Propheten, welche falsche Propheten gemeint sind, aber ich stelle eins fest. Wenn falsche Propheten auftreten, dann hinterlassen sie Destabilisierung, Unsicherheit und sie lösen Angst aus. Falsche Propheten, die bauen nicht auf, sondern sie entmutigen und verunsichern. Und wenn wir dagegen Jesus anschauen und hier seinen Bericht über die Endzeit, die ja auch schreckliche Vorgänge und Aspekte beinhaltet, dann ist es doch immer mit einer Zuversicht, mit einer Sicherheit, mit einer Ermutigung an uns. Also im Gegensatz zu den falschen Propheten baut Jesus auf. Er macht Mut und Jesus vermittelt Sicherheit. Und dann heißt es in Vers 12, und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Ui, das hört sich jetzt nicht so gut an. Es hört sich ziemlich bedrohlich an. Und sind wir ganz ehrlich, wenn wir um uns herum schauen, so ist das schon auch eine Beschreibung des westlichen Europas, wenn nicht sogar der westlichen Welt, was wir hier lesen. Wenn wir die Bibel und die ethischen Grundlagen und die moralischen Grundlagen der Bibel als Basis für ein gutes Leben nehmen, dann sind wir wirklich in der Gesamtgesellschaft doch relativ weit weg von dem, was Jesus sagt, wie wir leben sollen. Dann kommen wir zum nächsten Vers. Dort heißt es, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Dieser Vers ist eine enorme Antriebsfeder der vielen Missionsgesellschaften auf dieser Welt. Allen Menschen soll die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündet werden. Und das bedeutet eben, dass Menschen, die Jesus kennen, dass sie dorthin gehen, wo das Evangelium noch nicht bekannt ist. Das bedeutet, dass manche Menschen auch aufgrund der politischen Umstände ihr Leben aufs Spiel setzen, bereit sind, sich in Gefahr zu begeben, dass diese Verheißung Jesu, nämlich dass jedem Mensch, allen Völkern das Evangelium verkündet wird, dass das ermöglicht wird. Und dann sagt Jesus, dann wird das Ende kommen. Also wie gesagt, falsche Messiasse, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, falsche Propheten, ein Erkalten der Liebe, Verfolgung der Christen, der Abfall vom Glauben, das Durchsetzen des Bösen. All das gibt's, seit Jesus das erste Mal hier war. Aber Jesus sagt dann, dass diese Dinge wie bei Geburtswehen zunehmen, ihre Häufigkeit wird zunehmen, ihre Intensität wird zunehmen. Und dann kommt etwas, was noch nicht der Fall ist. Die rettende Botschaft vom Reich Gottes wird überall verkündet, auf der ganzen Welt, allen Völkern. Dieser Punkt, der muss sich noch erfüllen. Und dann kommt Jesus wieder. Also seit der Auffahrt in Apostelgeschichte warten die Christen darauf, dass Jesus wiederkommt. Und seither befinden wir uns in der Endzeit. In der Corona-Krise wurde ich jetzt schon einige Male gefragt, ob ich denn auch der Überzeugung bin, dass wir uns in der Endzeit befinden. Und die Frage, die kann ich nur mit einem klaren und deutlichen Ja beantworten. Ja, wir sind in der Endzeit, weil wir warten auf das zweite Kommen Jesu. Ja. Und ja, wir sollen vorbereitet und wachsam sein, dass wenn Jesus kommt, dass er dich und mich, dass er uns als Kind Gottes erlebt. Hat das Ganze mit Corona zu tun? Nein. Aber Corona ist ein Puzzlestück in den Dingen, die Jesus angekündigt hat. Und sind wir doch mal nochmal objektiv oder realistisch oder gehen wir nochmal einen Schritt zurück? Es gibt mindestens eine Katastrophe in den letzten 100 Jahren, die viel stärkere Auswirkungen auf die gesamte Welt hatte. Ich spreche hier von den schrecklichen Gräueltaten der Nazis und von der Brutalität und der Zerstörungskraft des Zweiten Weltkriegs. Hat Gott die Krisen geschickt? Nein. Hat Gott die Krisen zugelassen? Ja, sie sind passiert. Versteht ihr, es gibt keine einfache Antwort darauf, welche Rolle Gott in der Corona-Krise spielt. Dafür ist das Thema viel zu komplex. Aber ihr Lieben, wenn eine Krise dazu führt, dass sich Menschen über ihr Leben Gedanken machen, dass sie anfangen zu überlegen, wie will ich eigentlich leben? Wenn eine Krise dazu führt, dass wir erkennen, dass wir das Leben nicht im Griff haben. Wenn diese Krise dazu führt, dass unsere Ängste und Unsicherheiten uns näher zu Gott bringen. Wenn eine Krise dazu führt, dass du eine Beziehung mit Gott eingehst. Wenn Menschen durch so eine Krise Hoffnung und Trost bei Gott finden. Halleluja. Dann hat die Situation etwas Gutes. Dann ist es etwas Erwähnenswertes. Dann ist es etwas Segensreiches, was diese Krise bei allen Unsicherheiten, bei allen Frustrationen, bei allen Ärgernissen, aber auch bei allen vielleicht Übertriebenheiten, die jetzt im Moment stattfinden. Dann ist es etwas Gutes, was da mitkommt. Dann hat uns diese Krise näher zu Gott gebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen in den am Krieg beteiligten Ländern rappelvoll. Die Menschen hatten nichts mehr. Und ihre ganze Hoffnung und ihr ganzer Trost, den haben sie dort bei Gott gesucht und viele haben ihn gefunden. Jetzt frage ich dich und mich, wo werden wir in 2 Jahren stehen? Wo stehst du im Mai 2022, wenn hoffentlich wir wieder mehr in der Normalität sind? Stehen wir dann dort, wo wir im Januar waren, wo wir uns um unsere Arbeit und unsere Familien und unseren Wohlstand gekümmert haben? Oder bist du ergriffen von der Erkenntnis, dass Jesus wiederkommt? Hat dich die Krise wachgerüttelt, eine stärkere Ewigkeitsperspektive zu haben? Zu sehen und zu vertrauen, dass das Leben mehr ist als das, was wir manchmal denken? Dass es vergänglich ist? Dass wir auf Gott setzen, dass wir auf Beziehungen und Familien setzen. Wir hatten es gerade in den Rückmeldungen, wir sehnen uns nach Umarmungen. Warum tun wir das so selten, wenn wir es können? Wir müssen das ändern, wir werden nur noch kuscheln und knuddeln, wenn die Krise vorbei ist. Dass wir uns an Jesus halten, dass wir dran sind. Also diese Frage, wie es weitergeht, ist noch nicht entschieden, ich weiß es nicht. Wie geht es weiter, wenn eine gewisse Normalität kommt? Ich bete jedenfalls, dass unser Blick für die Ewigkeit stärker wird. Ich bete, dass unser Bewusstsein für die Vergänglichkeit zunimmt und ich bete, dass wir tiefer verwurzelt werden durch die Krise in eine Beziehung mit unserem lebendigen Gott, Jesus Christus. Und dann war's gut, dann war's gut. Ich lade dich ein, den Gott, Jesus Christus, mehr und mehr zu suchen. Ich lade dich ein, wieder mehr unter seine Herrschaft zu kommen. Und das sind alles Begriffe und Worte, ich weiß, die sind in unserer Zeit nicht populär. Sich jemandem unterzuordnen, gehorsam zu sein, jemanden herrschen zu lassen über mich. Jesus Christus, der lebendige Gott, an den wir glauben, der wird wiederkommen. Und dann werden wir die Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm verbringen. Was für eine Hoffnung, was für ein Ausblick, was für eine Freude, was für eine Zuversicht wir haben dürfen. Bei all dem, was im Moment passiert, lasst uns fokussieren auf Jesus. Er gibt uns so viel. Wir gehen jetzt gleich in einen zweiten Teil der Anbetung. Wir singen 2 Lieder und ich möchte dich einladen, deine Fragen oder deine Anmerkungen nochmal uns zu schicken über die WhatsApp-Nummer, die eingeblendet wurde. Lasst uns auch ein bisschen spüren, was so in den Stuben passiert, wenn wir so ein Thema hier aufgreifen. Dass wir in Austausch kommen, in Bewegung kommen. Hans und ich nehmen uns die Zeit und wir gucken mal, was alles kommt, um dann das ein und andere dann zu bearbeiten, zu besprechen, euch Antworten zu geben und dann auch zu beten. Beenden möchte ich meine Predigt mit den letzten 2 Versen aus der Bibel. Offenbarung, Buch der Offenbarung, Kapitel 22. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn sei mit euch allen. Amen.